On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Mit welcher Einstellung gehst du eigentlich in dieses neue Jahr? Mit welcher Einstellung, mit welcher Motivation, mit Freude und Vorfreude und vielen guten Vorsätzen? Oder vielleicht, da hat mich das Lied gerade angesprochen, auch mit diesem Wunsch, der da zum Ausdruck kam: Hey, ich wünsche mir dieses Wunder. Ich erwarte jetzt, dass irgendwie Wunder passieren. Es muss jetzt irgendwas passieren. Vielleicht auch mit so ein bisschen einer Verzweiflung. Ah, es muss jetzt irgendwas geschehen. Mit welcher Einstellung gehst du in dieses Jahr? Vielleicht gehst du ja auch in dieses Jahr mit einer ähnlichen Einstellung wie zwei Menschen, von denen wir gleich ein Video sehen. Und mit diesem Video sind die zwei weltberühmt geworden. Also ich glaube, so gut wie jeder Mensch in Deutschland unter 30 wird diese beiden Personen kennen. Und das ist schon so zu einem Ausdruck geworden. Vielleicht gehst du ja mit einer solchen Einstellung in dieses Jahr. Das tut mir leid, der Ton, der klingt nicht ganz so gut. Aber ein paar junge Leute sind hier. Inzwischen ist das ja auch schon so ein Running Gag geworden, ne? Wenn man dem anderen sagt, ja, schauen wir mal, was wird. Dann sagen die anderen, ja, was wird? Ne? Er plappert seiner Frau schön brav nach, schauen wir mal, was wird. Ja, wir schauen mal, was wird. Was denn so passiert? Vielleicht gehst du auch mit einer solchen Einstellung ins Jahr. Ja, schauen wir mal. Irgendwie, so besonders wird's vielleicht nicht. Du hast vielleicht auch die Erfahrung gemacht, ne, so gute Vorsätze, die halten vielleicht 1, 2, 3 Wochen und am Ende, es wird sowieso, wie es vorher war. Warum sollte sich denn überhaupt irgendwas ändern? Es bleibt eh das Gleiche. Ja, ich nehme mir vielleicht was vor am Anfang, aber ich weiß genau, es bleibt am Ende sowieso, wie es ist. Schauen wir mal, was wird, ja, aufgeregt sind wir nicht, nee. Wir haben den Dezember, den Advent über, ganz viel über Hoffnung gesprochen und haben uns Gedanken gemacht, wie kann sich eigentlich Hoffnung ausdrücken. Man sagt immer, Weihnachten ist so das Fest der Hoffnung. Und wir haben miteinander überlegt, wie kommt das überhaupt zum Ausdruck? Wie kann man Hoffnung definieren? Und vielleicht hast du diese Adventreihe mitbekommen und hast selber überlegt, okay, wie kann ich das jetzt für meinen Alltag mitnehmen, auch mit ins neue Jahr, diese Hoffnung hineinnehmen oder an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas hoffnungsvoller sein. Ich glaube, viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft, ich muss gestehen, wenn ich die letzten Tage Nachrichten geguckt habe, ging es mir fast auch mal so, dass ich gemerkt habe, ich bin sehr zurückhaltend geworden, was Hoffnung angeht. Ich bin sehr zurückhaltend geworden, damit wirklich an Veränderungen zu glauben, an gute, positive Veränderungen. Und musste dann an diese Adventsreihe denken und denken, was für ein Quatsch. Eigentlich möchte ich hoffnungsvoll sein. Eigentlich möchte ich auf positive Veränderungen hoffen oder darauf vertrauen. Aber habe gleichzeitig auch gemerkt, sobald ich das tue, mache ich mich verletzlich. Sobald ich das tue und diese Hoffnung zulasse und mit einer hoffnungsvollen Perspektive reingehe in dieses neue Jahr, mache ich mich verletzlich, weil dann gibt es ja viel, was enttäuscht werden kann. Dann gibt es ja so viel, wo ich vielleicht im Laufe des Jahres merken könnte, Mist, das hat nicht funktioniert. Und in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen ganz ähnlich, sobald ich hoffnungsvoll hereingehe in Beziehungen, mache ich mich verletzlich. Sobald ich mit Hoffnung etwas starte, ist immer die Gefahr da, enttäuscht zu werden, vielleicht sogar massiv enttäuscht zu werden. Wer hofft, macht sich einfach verletzlich. Und das habe ich so gemerkt, als ich überlegt habe, wie starte ich denn in dieses Jahr eigentlich? Da habe ich genau das gemerkt. Ich bin vorsichtig geworden mit dieser Hoffnung. Und das hat mich traurig gemacht. Und ich dachte, das ist nicht das, wie ich in dieses Jahr starten und in dieses Jahr gehen möchte. Aber in all diese Mischung vielleicht von Emotionen, vielleicht in diese Mischung von Perspektiven, hoffnungsvoll, hoffnungslos, vorsichtig mit Hoffnung, genau dort hinein möchte ich heute einen ganz kurzen Bibeltext stellen. Einen ganz kurzen, es ist ein Vers, zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nur einen, genau, ich habe nur einen draus gemacht, ein Vers, den ich heute dort hineinstellen möchte in diese Situation. Und dafür ist es wichtig, dass du im Hinterkopf behältst, wie fühlst du dich denn, wenn du jetzt auf dieses neue Jahr blickst? Wie geht es dir? Bist du eher hoffnungsvoll, eher vorsichtig? Was macht das mit dir gerade? Denn genau in diese Situation hinein möchte ich einen Vers stellen, der uns überliefert ist, dass Jesus ihn genannt hat. Ein Wort, das Jesus gesagt, ausgesprochen hat, und das ist ganz interessant, wann und wo es uns überliefert ist. Und zwar ist es beim Evangelisten vom Markus-Evangelium ganz am Anfang. Mit das Erste, was Jesus selber öffentlich gesagt hat. Das Erste, was er öffentlich gelehrt hat, das ist dieser Vers, das ist diese Aussage. Ganz am Anfang vom Evangelium. Und das Interessante ist ja, wenn man sich die Evangelien nimmt, so als Buch, da finden wir immer ganz am Anfang, meist so im ersten Kapitel, eine Zusammenfassung von den Themen, die in diesem Buch behandelt werden, die da vorkommen. So eine Art Teaser könnte man es heutzutage nennen. Ja, so ein Vorgeschmack auf das, was erwartet den Leser denn in diesem Buch. Was kommt da auf ihn zu? Und das erste Kapitel ist meist dann so eine Zusammenfassung, komprimiert, der Inhalt, was in diesem Evangelium folgt. Und das ist bei Markus eben im ersten Kapitel mit dieser eine Satz, der schon eigentlich alles zusammenfasst, was in diesem Evangelium kommt. Und ich möchte euch, muss ich kurz mal gucken, was ist die alte, genau, euch das erstmal in der Luther-Übersetzung mitgeben. Jesus sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen diesen Wortlaut aus der Luther-Übersetzung. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind mit die ersten öffentlichen Worte, die Jesus im Markus-Evangelium spricht. Keine Erklärung, keine Erläuterung, keine Vorstellung, sondern einfach nur, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt passiert es. Jetzt bricht es an. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus spricht das genau in so eine Zeit und in solche Situationen hinein, wie wir jetzt haben, wenn wir auf dieses Jahr gucken, wie du es hast innerlich bei dir, wenn du auf dieses Jahr schaust und überlegst, wie geht's denn weiter, was kommt in diesem Jahr, was erwarte ich, was traue ich mich zu erwarten. Dort hinein spricht Jesus das, die Zeit ist erfüllt, jetzt ist der Zeitpunkt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Vielleicht spricht er dich selber an und sagt, tu Buße und glaube an das Evangelium. Ich habe mir das angeguckt und andere Aufsätze und theologische Artikel dazu gelesen und habe immer wieder den Satz gefunden, dass jemand geschrieben hat, Jesus Wirken startet hier mit einer Zusage, mit einem Versprechen und ohne Bedingungen. Bedingungslos sagt er, jetzt geht das Reich Gottes los. Und ich habe gestutzt, als ich das mehrmals gelesen hatte, es startet bedingungslos, wo ich dachte, es steht doch eine Bedingung drin. Tu Buße und glaube. Es ist ja gar nicht so bedingungslos. Er sagt, ja, das Reich Gottes geht los, aber jetzt tu doch auch etwas. Und habe darüber nachgedacht und dachte, ja, das stimmt, aber was auch stimmt, ist, dass es bedingungslos ist, denn es ist keine Bedingung dafür, dass etwas passiert. Jesus sagt nicht, wenn du Buße tust und an das Evangelium glaubst, dann wird das Reich Gottes kommen. Wenn du, von Umkehr spricht man auch an manchen Stellen, wenn du jetzt umkehrst, dann wird die Zeit erfüllt sein. Nein, er sagt, die Zeit ist erfüllt. Gott ist jetzt nahe. Deswegen kannst du. Deswegen fordere ich dich auf, das jetzt zu machen, Buße zu tun, umzukehren, an das Evangelium zu glauben, an das zu glauben, was ich dir sage. Gott ist nahe, darum kehrt um. Es ist keine Voraussetzung für Gottes Nähe, sondern die Antwort auf eine bereits veränderte Wirklichkeit. An Heiligabend haben wir darüber nachgedacht. Dieses Kind in der Krippe bedeutet, Gott ist da und Gott bleibt. Er geht nicht einfach wieder weg, wenn ich das, was ich machen soll, nicht mache. Er ist nicht ungeduldig und sagt, so, jetzt bist du aber dran, sondern er sagt, ich bin da und ich bleibe. Egal wie hoffnungslos du bist, egal was du erlebst in deinem Leben, egal was passiert in dieser Welt, ich bleibe, ich bin da. Und das beginnt hier mit Jesu Lehre, dass er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes, es passiert jetzt in diesem Moment und es passiert bis heute. Das ist die Zusage, die Jesus hier bringt, in diesen Start, in dieses Jahr hinein, in deine Erwartungshaltung, hoffnungsvoll oder nicht, ist, dass er sagt, das Reich Gottes, es ist da. Die Zeit ist schon erfüllt. Und weil es so ist, stelle ich diese Forderung und sage, und jetzt tu Buße, kehre um, glaube an dieses Evangelium, glaube an diese frohe Botschaft. Und wenn Jesus hier von Zeit spricht, die Zeit ist erfüllt, dann muss man auch ein bisschen reingucken. Vom Griechischen her ist damit jetzt nicht gemeint, irgendwie die Zeit von Mittag bis Nachmittag oder so, so einen gewissen Zeitraum, wo er sagt, da beginnt es und da endet es wieder, sondern wenn er sagt, die Zeit ist erfüllt, dann meint er diesen griechischen Begriff des Kairos. Ein besonderer Moment, der jetzt anbricht, der jetzt geschieht. Kairos ist ein besonderer Moment, der die Voraussetzung schafft für etwas ganz Besonderes, etwas Neues, das geschieht. Und das heißt mit diesem Augenblick, dass Jesus das da reinspricht in das Leben der Menschen damals und in unser Leben jetzt, dass er sagt, die Welt, in der du jetzt lebst, die du erlebst, diese Welt ist nicht sich selbst überlassen. Geschichte, die läuft in der Welt, in der Zeit, die ist kein geschlossener Kreislauf, wo niemand irgendwie eingreift, sondern Veränderung ist möglich, gerade weil Gott eingreift. Und man könnte vielleicht sagen, Hoffnung ist deshalb im Neuen Testament keine Stimmung. Wie fühle ich mich denn? Ja, fühle ich mich hoffnungsvoll oder nicht? Sondern Hoffnung ist die logische Konsequenz daraus, dass Gott handelt. Hoffnung ist die logische Konsequenz daraus, dass Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist jetzt nahe. Und das hat direkte Auswirkungen. Das hat direkte Auswirkungen auf dein Leben jetzt und hier, auf mein Leben, auf unser Zusammenleben in dieser Welt. Das bedeutet zum Beispiel, Menschen sind nicht festgelegt in ihrer Geschichte, in ihrer Historie, sondern es kann sich etwas ändern. Beziehungen sind nicht hoffnungslos. Denn Jesus sagt, dieses Reich Gottes, es bricht herein. Und deshalb ist diese Umkehr möglich. Selbst Beziehungen, die bisher nicht funktioniert haben, sie sind nicht hoffnungslos verloren, denn Neues kann entstehen. Es kann etwas Neues anbrechen, jederzeit. Denn dieses grundsätzlich Neue, es ist schon lange da. Und ich habe da schon oft drüber gesprochen, dass diese Worte, diese Lehre Jesu für seine damalige Zeit, in der er gelebt hat, absolut revolutionär waren. Mehr als das, es war sogar anstößig. Deshalb wurde er angefeindet. Weil für die Menschen damals war es völlig klar, Gott ist im Tempel. Es gab Rituale, es gab Orte, es gab Dinge, wie ich Gott begegnen kann. Da muss ich etwas für tun, da muss ich etwas für bringen und dann kann ich irgendwie mit Gott in Kontakt kommen. Und Jesus sagt jetzt auf einmal, das gilt alles nicht mehr. Das gilt überhaupt nicht mehr. Du musst keine Voraussetzungen erfüllen, um Gott zu begegnen. Gott ist nicht nur im Tempel, Gott ist nicht nur im Gottesdienst, Gott ist nicht nur bei denen, die besonders geistlich unterwegs sind, sondern Gott ist mitten im Leben, mitten im Familienalltag, mitten in Konflikten, mitten in Überforderung, mitten in Schuld und Scheitern. Es gibt keinen Lebensbereich mehr, der Gott fern ist. Es gibt keinen Lebensbereich mehr ab diesem Moment, wo Jesus das sagt, wo man sagen könnte, ja, das hat mit Gott nichts zu tun. Nein. Es gibt keinen Lebensbereich mehr, der Gott fern ist. Sondern diese Zeit ist erfüllt, dieses Kairos, in dieser Moment und das Reich Gottes, was da passiert, es ist jetzt überall. Und das in dem Moment, wo Jesus das ausspricht. Und genau das haben wir für uns als Gemeinde auch als ein Jahresthema formuliert. Denn wir haben gesagt, wir möchten uns gerne das ganze Jahr über miteinander Gedanken machen, wie diese Auswirkungen denn aussehen, wenn wir darauf eingehen, was Jesus da sagt. Kehrt um, tut Buße, geht darauf ein, glaubt an das Evangelium. Und wenn wir daran glauben, dass keins unserer Lebensthemen, keiner unserer Lebensbereiche irgendwie Gott fern ist, sondern Gott überall drin ist. Wir haben gesagt, wir möchten dieses Jahr 2026 über das Überthema stellen, das Für und das Miteinander als Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Das Füreinander und das Miteinander als Vorgeschmack auf das, was Jesus da sagt, als Vorgeschmack auf das Reich Gottes. Denn Jesus sagt an der einen Stelle, das Reich Gottes, es hat jetzt angefangen, der Kairos, dieser Moment ist da, und gleichzeitig heißt es in der Offenbarung, wie wir es da oben lesen, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu, am Ende der Zeiten. Also das, was ihr jetzt hier erlebt, das ist nicht das endgültige Ende, sondern es wird danach noch etwas Neues kommen, etwas ganz Neues. Und damit meint er nicht, am Ende mache ich alles platt, alles einmal formatieren und dann mache ich so, wie es eigentlich sein soll. Sondern die Begriffe, die auch im Griechischen dahinter stehen, wenn es heißt, siehe, ich mache alles neu, bedeutet, das, was da ist, werde ich verändern, werde ich verwandeln. Ich werde es veredeln. Das, was jetzt schon ist. Er sagt nicht, das, was hier passiert ist, alles hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt, müssen wir nochmal, also alles löschen und neu. Sondern er sagt, das, was da ist und dieses Reich Gottes, was angefangen hat, das wird am Ende der Zeiten, wird es vergoldet, veredelt, perfektioniert werden. Aber das bedeutet, das, was jetzt schon da ist, wird Teil davon sein. Und dann ist auch das Miteinander, das Für und das Miteinander, wie wir es als Gemeinde leben oder wie wir hier im Ort miteinander leben, ist das kein Nebenschauplatz, sondern das wird Teil davon sein. Dort hinein spricht er dieses Versprechen und sagt, das will ich neu machen. Und da ist das Reich Gottes schon angebrochen, mitten zwischen euch. Da, wo ihr euch begegnet, da, wo ihr Beziehungen miteinander lebt, da bricht das Reich Gottes an. Und da erlebt ihr schon etwas von diesem Neuen, Veredelten, Verwandelten, Besonderen. Da drin könnt ihr die Nähe Gottes erleben. Aber was heißt das denn jetzt, wenn er sagt, der Kairos ist schon da und jetzt tut etwas? Luther, ich hatte es gerade eben dran übersetzt, das eben damals mit diesem tut Buße. Andere haben später gesagt, okay, wir übersetzen es mit Umkehr, kehrt jetzt um. Ja, wovon soll ich denn umkehren? Als junger Mensch habe ich dieses Wort Buße immer nie verstanden und dachte, ja, da muss ich irgendwie dann zum Pastor hin und irgendwie sagen, was ich alles falsch gemacht habe oder was. Nein, er meint damit etwas ganz anderes. Er meint damit eigentlich einen Perspektivwechsel. Schnell wird dieses tut Buße oder kehrt um so ein moralisches Konstrukt. Tu Buße, mach nichts mehr falsch und du musst immer sagen, was du irgendwie mal falsch gemacht hast und erst dann passiert irgendwas. So eine Forderung. Aber eigentlich wäre auch da, wenn wir uns die griechischen Worte angucken, die dahinter stehen, meint das etwas anderes. Eine andere, neuere Übersetzung versucht es so auszudrücken, wenn er sagt, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe, ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Das ist der Versuch, das ein bisschen wortgetreuer zu übersetzen und ein bisschen moderner, dass man es heute verstehen kann. Es meint einen Perspektivwechsel. Ändere die Perspektive, wie du auf dein Leben blickst. Dass du vielleicht bisher immer geguckt hast und gedacht hast, ja, das ist jetzt hier diese Welt und hier muss ich alles jetzt perfekt machen. Und hier muss ich so gut werden, wie nur irgendwie möglich. Oder ich muss es den anderen Menschen recht machen. Ah, die dürfen bloß nichts Blödes über mich denken. Oder irgendwie, ne, was die Leute wohl jetzt über mich sagen, wenn ich das tue oder mache. Oder das Leben so zu leben, als wäre Gott fern, als müsste ich ihm irgendwas beweisen. Und dort hinein spricht Jesus und sagt, ändere deine Perspektive, ändere deine Einstellung dazu. Denn ich habe doch jetzt gesagt, die Zeit ist nahe, das Reich Gottes ist da, Gott ist jetzt da, er ist mittendrin. Du brauchst nicht mehr so zu leben, als wäre Gott irgendwie fern, jetzt müsstest du dir das erarbeiten. Du brauchst keine Entscheidung mehr ausschließlich aus Angst zu treffen oder Beziehungen lediglich aus Selbstschutz zu gestalten. Sondern Gott sagt, mein Reich ist jetzt angebrochen. Und diese Umkehr, die Änderung der Perspektive ist nicht der Preis für Gottes Nähe. Es ist die Antwort darauf. Es ist nicht etwas, was mich etwas kostet, sondern es ist die Antwort darauf. Denn Gott handelt zuerst und mein Handeln ist dann die Antwort darauf. Und das gilt nicht nur für Einzelne, für dich und für mich, sondern das gilt auch für unser gemeinsames Leben. in Familien, in Ehen, in Gruppen, im Alltag, aber auch für uns als Gemeinde, so zu handeln, als wäre Gott jetzt mittendrin. Und er verspricht sein Kairos, es ist schon längst da. Und glaubt dieser guten Nachricht, wie es jetzt hier übersetzt wird, ändert eure Einstellung, glaubt an das Evangelium, glaubt an diese gute Nachricht, bedeutet, vertrau darauf, dass diese neue Wirklichkeit dich tragen kann. Vertrau darauf, dass das, was da gesagt wird, wirklich stimmt. Probier es mal aus, teste es aus. Denn, wenn es wirklich heißt, weil siehe, ich mache alles neu, dass das, was da ist, das ist, was verwandelt und veredelt wird, dann bedeutet das gleichzeitig, dass ich alles, also wirklich, 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 wirklich alles Gott hinlegen kann und das wird dann verwandelt, das wird veredelt, das nimmt er und macht daraus dieses Neue. Wenn ich dann derjenige bin, der irgendwie so Teile von mir selbst irgendwie wegdrückt und sagt, nee, die, das ist mir, da soll keiner dran und auch du nicht, das lass mal lieber, dann sind das Teile, die nicht dann Teil von diesem Neuen sein können. Weil ich sie ja selber für mich behalte, verstecke, wegdrücke. Und das sind die, die mich später auch quälen werden. Mir ist ein ganz tolles Bild, ein Symbol dafür in den Sinn gekommen, für dieses Hoffnungsvolle und für dieses Vertrauen darauf. Und zwar das Bild von einem Anker. Also wenn ich daran denke, sehe ich sofort irgendwie, wie wir im Hamburger Hafen unterwegs sind und diese riesigen Containerschiffe sehen und da teilweise dann noch so große Anker dranhängen. Oder ne, wenn irgendwo ein Anker von einem großen Schiff als Sehenswürdigkeit, als Mahnmal irgendwo liegt, die Dinger sind ja teilweise riesig und sauschwer. Und die vermitteln Sicherheit, Geborgenheit, irgendwie vermitteln die eben dieses Bild, ne, ich schmeiß den Anker und dann bin ich sicher vor dem Sturm. Aber das Interessante ist ja, so ein Anker, der verhindert den Sturm nicht. Der stillt auch den Sturm nicht. Der Anker sorgt nicht dafür, dass der Sturm irgendwie weniger wird. Sondern der Anker ist es, der verhindert, dass das Schiff abtreibt. Der Anker ist es, der das Schiff an der Stelle hält, der Sicherheit gibt, der es festhält, wenn alles drumherum in Bewegung gerät, wenn die Wellen hoch werden und der Sturm wütet, dann ist der Anker nicht, der den Sturm verändert, sondern der die Sicherheit gibt, drin zu bleiben. In den Wellen trotzdem die Sicherheit zu haben. Und so beschreibt die Bibel Hoffnung. Nicht als Problemlösung oder Problemvermeidung. Nicht, wenn du den Stürmen des Lebens aus dem Weg gehst oder wenn du sagst, ja, ich werde Christ und dann heißt das, ich erlebe keine Stürme mehr. Nein, die Bibel beschreibt Hoffnung als das, was Halt gibt. Nicht als Problemvermeidung, sondern als Halt. Hoffnung heißt, ich bin festgemacht, auch wenn es turbulent wird. Ich bin festgemacht da drin, auch wenn etwas passiert. Und nochmal im Zusammenhang mit der Erneuerung, wovon unsere Jahreslosung spricht. Siehe, ich mache alles neu, das Reich Gottes. Das wird etwas sein, was neu macht. Auch da heißt es nicht, diese Erneuerung geschieht durch Weglaufen vor irgendetwas, sondern durch Festmachen da drin. Diese Erneuerung geschieht nicht durch Abbruch, sondern durch Nähe. Und vielleicht ist dieses Jahr jetzt nicht das Jahr, in dem alles neu beginnt. In dem alles irgendwie neu startet und jünger wird. Aber es kann das Jahr sein, in dem Gott anfängt, Dinge neu zu machen. Nicht dadurch, dass er bei dir irgendwas abreißt oder hier das Gebäude niederreißt, sondern durch die Nähe zu ihm. Dass er sagt, ich will in diesem Jahr ganz besonders nah dran sein, um diese Erneuerung zu schaffen, um das zu ermöglichen, dass Erneuerung geschieht. Und wenn das wirklich so ist, wenn wir daran glauben, dass das stimmt und wenn wir an das glauben, was Jesus da sagt, dass er sagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, dann heißt das, wenn Gott alles neu macht, dann beginnt das ganz konkret. Dann ist das nicht irgendwas Moralisches oder irgendwas, wo wir sagen, ja, klar, irgendwie, irgendwo. Nein, dann ist das etwas, wo wir uns darauf festlegen können und sagen können, okay, Jesus, dann will ich das erleben. Dann erwarte ich, dass ich das erleben kann, dass wir das miteinander erleben können. Dann erwarte ich das, dass du in den stürmischen Zeiten derjenige bist, der es neu macht. dass du es in den stürmischen Zeiten bist, an denen wir uns festmachen können. Und dann passiert das auch im Umgang miteinander, dass ich Geduld habe, anstatt Recht haben zu wollen. Dass ich es wirklich schaffe, in Vergebung zu leben, anstatt in Rückzug. Dass nicht der Selbstschutz das Wichtige ist in den Beziehungen, sondern wirklich das Miteinander. Dann beginnt das, dass ich Verantwortung übernehme für den anderen. In Verantwortung leben füreinander. Und so könnte das Für und Miteinander zu eben diesem Vorgeschmack werden. Zu diesem Vorgeschmack dessen, was Gott mit dieser Welt noch vorhat. Was er eigentlich will, was eigentlich sein Ziel ist, was eigentlich seine Intention ist. So wie Jesus das schon längst da sagt. Es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nahe, sie ist schon angebrochen, es ist schon passiert. Ändert eure Einstellung und glaubt daran. Ich möchte gerne zum Ende dieser Predigt und so als einem Einstieg in dieses Jahresthema Gedanken mitgeben. Noch ein paar Fragen, die du gleich auch während des nächsten Liedes vielleicht oder im Laufe des Gottesdienstes einfach mal für dich sacken lässt und mal hörst, was passiert denn in mir, wenn ich diese Frage zulasse. Und nimm die Fragen mal mit in die nächste Woche, in die nächste Zeit. Für dich persönlich zu fragen, wo lebe ich vielleicht noch so, als wäre Gott fern? Wo lebe ich eigentlich aktiv noch so, als wäre das, was Jesus sagt, als wäre das gar nicht passiert? Sondern als wäre Gott noch derjenige, der irgendwo weit, weit, weit weg ist und den ich mir erarbeiten muss, also seine Nähe dazu. Oder wo hast du Situationen, auch wenn du ans nächste Jahr denkst, wo du diesen Halt brauchst, diesen Anker, der dich einfach nur festhält, der einfach nur sagt, ganz ruhig, egal wie stürmisch es ist, ich bin dein Anker, ich bin da, wo brauchst du den? Oder als dritte Frage, wo wünschst du dir diese Erneuerung, von der die Offenbarung spricht? Wo wünschst du dir das, dass es neu wird? Aber auch wenn du an euch als Familie denkst oder an irgendeine Gruppe, vielleicht an uns als Gemeinde, diese Frage zu mitnehmen, wie könnte denn diese Hoffnung unser Miteinander prägen? Ach so, wie wir unser Familienleben vielleicht miteinander gestalten. Wo könnte diese Hoffnung unser Miteinander prägen, dass wir nicht aus Selbstschutz immer nur handeln, sondern aus Vertrauen? Wo kann das mehr wachsen? Oder wo haben wir uns da vielleicht auch festgefahren? Dass wir immer wieder in den gleichen Mustern reagieren und immer wieder die gleichen Abläufe haben und merken, oh, irgendwie kommen wir da überhaupt nicht raus. Und wo trauen wir da Gott noch zu wenig zu? Gibt es Situationen, wo du vielleicht, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, vielleicht denkst, oh, nee, das traue ich selbst Gott nicht zu. Das, nee, da gibt es Punkte, das traue ich mich nicht mal zu glauben, dass selbst Gott das kann. Vielleicht denkst du dir selber, ich glaube gar nicht, dass Gott mich wirklich lieben kann, so wie Jesus das sagt. Ich glaube das nicht, so wie ich bin, das, was ich mitbringe, so mein Charakter, ich glaube nicht, dass Gott das kann. Mich wirklich so zu lieben. Dann ist das vielleicht der Moment und das Ja, das Gott einfach mal hinzuhalten und zu sagen, du, ich glaube nicht, dass das stimmt, aber ich möchte es gerne glauben. Ich möchte das erfahren, dass es wirklich stimmt, dass ich geliebt bin mit all dem, was ich mitbringe, mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann. Da, wo ich auch manchmal wirklich unausstehlich bin, da will ich glauben, dass du mich lieben kannst. Denn das ist die Voraussetzung dafür, das auch im Miteinander leben zu können. Zu glauben, dass Gott den anderen wirklich lieben kann, den ich nicht ausstehen kann. Da sagt Gott, und selbst den kann ich lieben. Glaubst du das? Das wird dein Handeln, das wird das Miteinander, das du lebst, bestimmen, ob du das wirklich glauben kannst. Gott ist schon längst viel näher, als du denkst. Er handelt zuerst und fordert dann auf, dass du als Antwort darauf handelst. Und er hält fest. Und er erneuert. Schritt für Schritt. Nicht nur in diesem Jahr, aber gerade in diesem Jahr wollen wir da den Fokus drauf legen. Zu schauen, wo handelt er? In unserem Füreinander, in unserem Miteinander. Und das als Vorgeschmack für genau das. Für das Reich Gottes da, wo alles neu wird. Und er ist schon viel näher, als du denkst. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Jetzt gerade, in diesem Moment. Und er sagt das. Ich liebe dich. Egal was ist, egal ob du das glauben kannst oder nicht, ich liebe dich. Aber ich liebe auch deinen Bruder und deine Schwester, ob du es glaubst oder nicht. Amen.
Das war On Air zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.